Für alle, die heute zum ersten Mal da sind, erkläre ich direkt nochmal, wie das jetzt ablaufen wird, was wir gemeinsam machen. Die Technik darf mir mal meine schöne Übersichtsfolie an die Wand schmeißen. Okay, passt auf, alle, die gestern schon da waren, die hören das jetzt nochmal. Alle, die heute zum ersten Mal da sind, hören es zum ersten Mal und müssen umso besser aufpassen. Also, wir nehmen gleich alle zusammen die Bibeln. Da ist wichtig, ihr solltet schauen, dass ihr mindestens für zwei Leute eine Bibel habt, okay? Das heißt, alle, die jetzt gerade irgendwie da hinten in der hinteren Reihe schauen, da könnt ihr vielleicht dann gleich mal schauen, dass wenn ihr bei euch am Tisch mehr habt, dass ihr die noch da hinten weitergeben könnt, dass zumindest immer zwei Leute eine Bibel haben gemeinsam. Dann, als nächstes sage ich euch das Thema für heute und wir sprechen gemeinsam ein Gebet. Dann sage ich euch nochmal ein bisschen was zum Thema, um was es heute gehen wird. Und wir lesen gemeinsam die Geschichte in der Bibel. Das machen wir so. Ich lese euch als erstes einmal laut vor und ihr könnt entweder mitlesen oder einfach gut zuhören. Und als nächstes lest ihr die Geschichte selber nochmal für euch in der Bibel durch, okay? Weil es manchmal sein kann, dass man beim ersten Mal hören, lesen, das nicht alles ganz versteht. Und dann ist es gut, wenn man selber nochmal kurz durchliest, um alles verstehen zu können. Jetzt kommt der ganz wichtige Teil für euch, weil ihr seid nämlich auch gefordert heute Abend. Wenn wir das durchgelesen haben, ist eure Aufgabe, dass ihr euch zu dem Text, den wir gelesen haben, eine Frage oder eine Aussage überlegt. Ihr setzt euch dann immer zusammen mit zwei oder drei Leuten und einigt euch gemeinsam mit den zwei, drei Personen auf eine Frage oder eine Aussage, okay? Also redet einfach ein bisschen, was waren eure Fragen und überlegt euch die, die euch am besten gefällt und haltet die bereit für, es steht schon da hinten, Nachhak- und Ausquetschrunde. Weil das Ganze läuft dann so, dass ihr mir diese Fragen stellt und ich euch versuche, die zu beantworten. Und das Spannende dabei ist, es kann ja immer mal sein, dass ich auch keine Antwort habe auf eure Frage. Und deswegen gibt es was Wichtiges. Und das ist der Blitzableiter. Der Blitzableiter ist eine Person, die bestimme ich jeden Abend spontan. Und der Blitzableiter kommt ins Spiel, wenn ich auf eine Frage keine Antwort weiß. Weil dann wird die Frage an den Blitzableiter weitergeleitet. Und derjenige oder diejenige versucht, euch die Frage zu beantworten. Und ich schau mal, wer könnte heute Abend mein Blitzableiter sein? Salome, wie wär's mit dir? Würdest du heute Abend mein Blitzableiter sein? Okay, sehr cool. Danke, Salome. Nach dieser Runde, wenn ihr eure Fragen losgeworden seid, dann habe ich noch mal ein bisschen Zeit, um euch einen Punkt mitzugeben, der mir wichtig geworden ist. Und abschließend stelle ich euch ein Gebet vor, weil ihr habt ja schon in dem Titel mitbekommen, ich glaub's, es geht darum, was glaube ich eigentlich? Und glaube ich eigentlich das, was Christen glauben? Glaube ich an Jesus? Und wir wollen euch die Woche immer wieder die Möglichkeit geben, euch selber damit zu beschäftigen, euch damit auseinanderzusetzen, wollt ihr das? Wollt ihr das glauben? Glaubt ihr an Jesus? Und wir haben die Möglichkeit für euch, falls ihr Gott das noch nie so gesagt habt, dass ihr mit ihm leben wollt, haben wir ein Gebet, wie ihr das zum Beispiel Gott sagen könnt. Aber wie das dann genau funktioniert, erkläre ich auch nochmal. Okay, so weit, so gut. Es geht los. Erster Punkt, wir schlagen die Bibel auf. Schnappt sie euch mal. Ihr seht die Seitenzahl schon. Seiten, die Doppelseite 730, 731. Ihr müsst noch nicht lesen, ihr dürft es einfach mal nur so aufgeschlagen lassen und wieder hinlegen. Okay? Das Thema heute heißt, vielleicht habt ihr es auf dem Flyer schon gesehen, hinderlich. Was mich zurückhält? Was hält dich zurück? Habt ihr es alle gefunden? Wenn ihr die Seiten habt, dann dürft ihr die Bibel einfach nochmal hinlegen und mir zuhören. Und bevor ich euch nochmal erkläre, um was es in dem Thema ungefähr gehen wird, will ich mit euch gemeinsam beten. Gott, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass wir gestern schon so einen coolen Abend gemeinsam hatten. Und ich bitte dich, dass der Abend heute wieder richtig gut wird, dass wir uns richtig wohlfühlen und dass wir erkennen dürfen, dass es mit dir wirklich stimmt und dass wir unser Leben mit dir leben können. Amen. Also das Thema, was hält dich zurück? Kennt ihr die Situation? Man weiß ganz genau, was eigentlich gut wäre oder was das Richtige wäre, aber man tut's trotzdem nicht. Mal kurz Hand heben. Wer kennt so eine Situation? Wer wird sich trauen, mal ein Beispiel zu sagen, was für so eine Situation ist? Okay, ich weiß ein Beispiel. Wer kennt das Beispiel, man muss für die Schule lernen, weiß genau, ich müsste jetzt eigentlich richtig lernen, aber man macht es trotzdem nicht. Mal kurz Hand hoch, wer kennt es? Okay, die meisten können sich da reinversetzen. Jetzt noch eine Frage. Wer kann mir sagen, warum macht man es nicht? Warum macht ihr es nicht, obwohl ihr eigentlich wisst, man sollte es machen?
Faulheit und Handy.
Okay, Faulheit und Handy. Hat noch jemand was? Warum lernt man nicht, obwohl man weiß, man sollte es machen? Justin hat noch was?
Ja, einfach null Bock Stimmung und man denkt sich dann einfach so, Alter, komm schon, ich habe eigentlich noch einen Tag Zeit bis zu der Probe und ich lerne halt morgen nochmal und dann schiebt uns dann wieder weg oder so.
Vorausschieben, auch sehr beliebt. Okay, ich habe noch ein zweites Beispiel für euch. Man wird irgendwas gefragt, man ist in der Situation und man sollte eigentlich die Wahrheit sagen. Und man weiß ganz genau, hey, eigentlich müsste ich die Wahrheit sagen, aber man macht's nicht. Wer kennt so eine Situation? Wer war schon mal in so einer Situation? Es sind weniger. Die meisten von euch scheinen ziemlich ehrliche Menschen zu sein. Wer kann mir sagen, warum man in so einer Situation irgendwie nicht die Wahrheit sagt, obwohl man eigentlich die Wahrheit sagen sollte? Wer hat eine Idee? Um sich selbst zu schützen. Okay, coole Antwort, danke. Also, ihr merkt, es gibt immer wieder Situationen, wo wir eigentlich genau wissen, was wir tun sollten, was richtig wäre, aber irgendwas uns davon abhält, irgendwas uns zurückhält davon, das auch zu tun. Und genau so eine Geschichte lesen wir heute auch in der Bibel gemeinsam. Ihr dürft jetzt die Bibel wieder hernehmen. Ihr habt ja die Seiten schon aufgeschlagen und ich erkläre euch, wo wir anfangen zu lesen. Ihr seht oben in der Mitte die große 10. Und dann in dem Text seht ihr lauter kleine Zahlen. Und wir fangen an bei der kleinen 17 zu lesen. Okay? Das ist in der Mitte unten. Da ist die Überschrift, die Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben. Da fangen wir an zu lesen. Und wie angekündigt, lese ich es euch einmal kurz vor und ihr dürft einfach zuhören oder mitlesen. Los geht's. Die Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Bis dahin, jetzt habt ihr noch mal kurz Zeit, um selber durch den Text zu lesen. okay, ich glaube, ihr seid schon relativ weit durch. Das heißt, jetzt beginnt die Zeit. Überlegt mal mit euren Nachbarn zusammen, überlegt euch mal eine Frage, okay, die ihr mir stellen könnt. Oder eine Aussage, die ihr treffen wollt über den Text. Wir starten mit euren Fragen. Los geht's. Und sagt bitte, wie gestern auch schon, wenn ihr eine Frage stellt, kurz euren Namen und dann eure Frage. Nur euren Vornamen, das reicht.
Unsere Frage ist, warum ist nur Gott gut?
Sehr gute Frage. Ich wiederhole nochmal kurz, dass alle verstehen. Deine Frage war, warum nur Gott gut ist, oder? Das sagt ja Jesus. Das ist echt eine spannende Frage. Wer könnte noch gut sein? Menschen könnten gut sein zum Beispiel, oder? Das wäre wahrscheinlich dein erster Gedanke. Im Endeffekt heißt es ja, dass Jesus hier sagt, hey, Menschen sind nicht gut. Nur Gott ist gut. Und ich kann euch auch erklären, was Jesus damit meint. Natürlich machen Menschen auch gute Dinge. Ich glaube, viele Menschen, die ihr gerne mögt, eure Familie, eure Freunde, die machen oft gute Dinge. Aber was allen Menschen gleich ist, ist, dass sie auch mal schlechte Dinge machen, dass sie Sachen falsch machen. Das heißt, deswegen sagt Jesus, nur Gott allein ist gut, weil nur Gott immer gut ist. Menschen auch schlechte Sachen machen. Beantwortet es deine Frage? Okay. Ihr dürft auch gerne noch nachfragen, wenn es noch nicht beantwortet ist. Okay, cool. Nächste Frage.
Meine Frage ist, warum zählt er nicht alle Gebote auf?
Deine Frage war, warum zählt er nicht alle Gebote auf? Ich lese nochmal schnell vor, welche er aufzählt, okay? Also er zählt auf, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Die nennt er. Kommen euch die bekannt vor? Wo erkennt man diese Sachen, die er aufzählt? Hat jemand eine Idee? Woher kennt man die? Aus den 10 Geboten. Das sind, ich glaube, 5 waren es ungefähr, oder? 5, 6 Stück waren es. Die sind alle Teile 10 Gebote. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber das Alte Testament, also der erste Teil der Bibel, wo die Juden damals sich danach gerichtet haben, das sind über 600 Gebote. Also wir kennen ja die 10, aber es gibt ja 600. Und ich glaube, da kann man nachvollziehen, warum jetzt Jesus hier nicht alle aufzählt, 600, sondern einfach so ein Beispiel macht. Aber bei diesem Mann war relativ schnell klar, okay, auf was will eigentlich Jesus raus? Weil er anfängt, die Gebote aufzuzählen. Und die Frage war ja nach dem, was muss ich machen, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus fängt an, das aufzuzählen. Und der Mann sagt, ja, seit meiner Jugend an halte ich mich daran. Beantwortet seine Frage? Also als Beispiel, aber der Mann, der ja das in seinem Alltag gelebt hat, wusste sofort, dass Jesus alle Gesetze meinte. Okay, coole Frage, danke. Noch eine Frage?
Meine Frage ist, warum hat sich der Mann unbedingt vor Jesus auf die Knie geworfen und Jesus darum gebeten, was muss ich tun für das ewige Leben?
Auch eine sehr gute Frage. Warum hat er das gerade Jesus gefragt? Er hat es Jesus gefragt, weil Jesus immer wieder von diesem ewigen Leben gesprochen hat. Jesus ist ja rumgelaufen und hat von sich behauptet, er ist Gottes Sohn, er ist dieser angekündigte Messias. Die Leute damals, die wussten relativ gut, dass Gott diesen Retter angekündigt hat. Und auf einmal war dieser Jesus da und hat gesagt von sich, er ist es. Und ist rumgelaufen und hat auch Wunder getan und war natürlich bekannt. Und dieser Mann wollte das ewige Leben haben und war auf der Suche, hat wohl irgendwie gemerkt, hey, da fehlt noch was. Weil das Wichtige ist mit diesen Geboten, der Mann sagt zwar, er hat sich seit Jugend auf daran gehalten, aber ich glaube, wenn sich mal jeder von euch fragt, hey, wie gut klappt es immer, selbst wenn ich mich daran halten will, klappt es eigentlich nie. Und genau deswegen ist ja Jesus gekommen und am Kreuz gestorben für uns, dass wir zu Gott kommen können und dieses ewige Leben bekommen können, weil wir es eben über die Gebote allein nicht schaffen. Also dann auf deine Frage, er war bekannt und hat immer viel darüber geredet und deswegen, denke ich mal, ist der Mann zu Jesus gekommen, hat ihn gefragt. Nächste Frage.
Meine Frage ist, warum musste er all sein Vermögen weggeben, weil er hätte ja auch einen Großteil von seinem Vermögen weggeben können und einen kleinen Teil für sich behalten können zum Leben. Warum musste er all seins weggeben?
Ja, warum wollte Jesus überhaupt von ihm, dass er sein Geld weggibt? Ist eigentlich echt eine sehr gute Frage und nicht nur ein bisschen was, sondern alles. Warum wollte Jesus genau, dass er das macht? Jesus beantwortet ihm ja die Frage nach dem ewigen Leben. Und er sagt ihm, mach noch das eine. Sonst ist alles in Ordnung, aber gib das Geld weg. Was will Jesus damit? Warum sagt er ihm das? Das ist ja auch, wäre auch die Frage vielleicht schon vorweggenommen, würde denn Jesus das auch zu euch sagen? Würde Jesus auch zu euch sagen, gib all dein Geld weg, wenn du sagen willst, ja, ich glaube an Jesus, ich will Jesus nachfolgen. Aber der Punkt ist, darum geht's nicht. Aber um die Frage verstehen zu können, die Frage beantworten zu können, muss man verstehen, worum ging's Jesus. Wir reden ja viel hier von dem Thema, ich glaub's. Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus. Was das allerdings heißt, ist, dass Jesus das Wichtigste in meinem Leben ist, dass er der Mittelpunkt meines Lebens ist. Das heißt nicht nur, dass ich ein paar Gebote befolge, sondern dass er das Wichtigste in meinem Leben ist und alles, was weniger wichtig ist, dem weichen muss. Und Jesus war ja Gott und wusste, da gibt's eine Sache in dem Leben von dem Menschen, die ist ihm wichtiger als Gott. Und das war das Geld. Und deswegen sagt Jesus das, gib's weg. Das ist das, was dich wegbringt von Gott. Von dem gib's einfach weg. Das ist eh nur für diese Welt hier. So wichtig ist es nicht. Wichtig ist, dass du bei Gott ankommst. Und deswegen sagt er ihm das. Deswegen sagt er auch nicht, gib nur die Hälfte weg, weil dann hat er ja immer noch viel Geld. Oder gib drei Viertel weg, weil dann hat er immer, der hat ja richtig viel Geld gehabt. Und solange er immer noch was hatte, wäre ihm das, auch wenn es weniger wäre, immer noch so sehr wichtig. Deswegen war der Schritt für ihn, alles wegzugeben. Okay, sehr gute Frage. Gibt's noch Fragen?
Heißt es dann, wenn man das ewige Leben haben will, dass man unbedingt alle Gebote halten muss, die in der Bibel stehen, oder die 10 Gebote?
Aha. Ich gebe die Frage einfach mal an unsere Blitzableiterin weiter, würde ich sagen.
Ich glaube, dass Gott uns ein paar Regeln gegeben hat, wo er gar nicht denkt, dass die unbedingt, er will, dass wir die alle einhalten, sondern dass es alles so Regeln sind, wo er findet, dass die gut für uns sind. Oder wo er denkt, oh, wenn ihr die einhaltet, dann ist euer Leben irgendwie besser und dann geht's euch besser. Und deswegen hat er uns diese auf den Weg gegeben. Aber ich glaube nicht, dass die Regeln und die Gebote, die Gott uns gegeben hat, dass wir deswegen in den Himmel kommen, sondern ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir zu Jesus sagen, hey, es ist voll cool, dass ich gibt und ich möchte ein Freund sein oder ich möchte mit dir unterwegs sein. Und dann kommen wir in den Himmel, aber das ist ein bisschen unabhängig von den 10 Geboten. Und ich glaube, deswegen hat Jesus auch das Beispiel da gebracht mit dem Verkaufe alles, weil Jesus will, dass das Wichtigste im Leben er ist und nicht irgendwie alles andere und der ganze Reichtum. Und deswegen hat er, glaube ich, das Beispiel da gebracht und gesagt, oh, das ist voll wichtig, dass du alles andere unter mich stellst. Das ist zwar, also das heißt es nicht, dass wir alle unsere Sachen verkaufen müssen, sondern dass das Wichtigste ist, dass Jesus an erster Stelle ist und dass wir dann in den Himmel kommen. Denke ich.
Danke, Salomo. Salome. Sorry. Frage beantwortet. Müssen wir alle Gesetze halten, um in den Himmel zu kommen? Von der Salome, danke. Hat noch jemand eine Frage? Noch was unbeantwortet? Da hinten ist noch eine Frage.
Meine Frage ist, in der Bibel steht ja, dass er hat ja gesagt, guter Meister. Und dann hat Jesus gefragt, warum nennst du mich gut? Aber warum sagt er, warum nennst du mich gut? Aber das Meister stört ihn nicht, weil Gott ist doch eigentlich so Art, jetzt nicht Meister, aber Gott ist doch der, wo so über nichts steht. Warum stört es ihn nicht, dass man zu ihm Meister sagt, aber dass man zu ihm gut sagt?
Also ich versuche nochmal deine Frage zu verstehen. Ich versuche mal zu wiederholen, was deine Frage ist. Dieser Mann sagt zu Jesus, guter Meister, und Jesus beschwert oder sagt dann zu ihm, warum nennst du mich gut, nur Gott ist gut? Und deine Frage ist, warum stört er sich nicht daran, dass er Meister zu ihm sagt, also sozusagen der, der ganz oben steht, sondern an dem Gut und nicht an dem Meister? Eine spannende, schwierige Frage. Ich sag dir einfach mal meine Idee dazu, die mir spontan einfällt, okay? Und du darfst dann entscheiden, ob du zufrieden bist mit der Antwort. Meister heißt ja, du bist irgendwie ein Chef über ein paar Leute, würde ich sagen, oder? Wenn du dann ein Meister bist, dann hast du irgendwie was zu sagen über andere. Aber wenn du gut bist, also so wie ich das vorhin beschrieben habe, ist es eigentlich was viel Krasseres. Weil eben gut heißt, du bist vollkommen gut, an dir ist nichts Schlechtes. Und von dem her ist eigentlich jemand zu jemandem sagen, hey, du bist vollkommen gut, viel krasser, wie zu sagen, du hast was zu sagen über Leute. Wer antwortet das deine Frage? Du kannst gerne nochmal nachfragen, wenn du noch was genauer wissen, wenn es dir noch nicht ausreicht.
Ja, also es erklärt es halt nicht ganz, weil ich finde, das mit dem Meister, weil weil Gott hat ja die komplette Kraft, wenn man es kann man sagen, weil er kann ja auch sagen, gut, die erschaffe ich jetzt nicht, weil, aber das macht er halt nicht, weil er ja will, dass jeder Mensch, egal wie er ist, halt es ihn gibt. Aber im Grunde ist er doch so unser Meister, weil er hat uns erschaffen und er hat gesagt, ja, ich gebe den Armen und Beine, weil ich das will und weil ich die möchte, dass die so sind. Also ist er doch praktisch unser Meister.
Er ist unser Meister als unser Herr sozusagen, ne? Unser, ja, das stimmt, ja. Kann ich dir auch nicht genauer beantworten, leider, warum das so ist. Also, sage ich auch ganz ehrlich, weiß auch nicht, warum jetzt Jesus genau auf das Gut eingeht und nicht noch genauer auf das Meister. Da hinten gibt's eine Meldung. Willst du was sagen zu der Frage? Okay, noch einen zweiten Blitzer, leider, spontan.
Ja, also mit der Güte und mit dem Meister. Ich kann echt in meinem Leben erzählen, ich bin oft zu Menschen hingekommen, hab so gesagt, hallo Chef. Und im christlichen Kreis, na, ich nix Chef, Jesus Chef oder sowas, ja. Und dann habe ich gesagt, nein, Gott erwartet was von dir. Gott erwartet, dass du eine Verantwortung übernimmst und dich in Christus kennst, ja. Und dann sagst du, okay, ich mach was, ich bin etwas. Und genau so hat Jesus etwas dargestellt. Er war der Sohn Gottes, er ist reingegangen, ja. Und so wir auch dürfen echt diese Sohnschaft oder diese Annahme von Gott annehmen. Und trotzdem müssen wir immer unsere Augen drauf haben, dass Gott gut ist und nicht irgendwie wir aus uns selber heraus gut sind. Wir sind gefallen. Wir waren unten, wir waren am Boden. Aber auf Gottes Güte müssen wir uns berufen. Also ich glaube, der sagt auf der einen Seite, okay, Gott ist der, der wirklich gut ist, ja. Aber ich habe trotzdem eine Position, in dem ich sage, dass, okay, mein Gott ist ein guter Gott und er hat mich berufen, Meister zu sein oder Chef oder halt generell was zu machen im Leben. Ja? Macht das ein bisschen Sinn?
Danke.
Danke.
Okay, stark. Danke für eure Fragen. Wir kommen zum nächsten Punkt, in dem ich euch noch eine Sache weitergebe, die mir zu dem Text wichtig geworden ist. Ist euch aufgefallen, was Jesus sagt zu dem Mann, nachdem er sagt, geh hin und verkaufe alle oder gib alles weg, was du hast? Er sagt dann, komm und folge mir nach. Das ist das Gleiche, was er auch zu seinen Jüngern immer sagt. Jesus, seine 12 Jünger, sagt euch wahrscheinlich was. Zu denen sagt er immer, hey, komm, folge mir nach. Das sagt er auch zu dem, aber er folgt ihm nicht nach, weil er nicht bereit ist, sein Geld wegzugeben. Und wir hatten es ja gestern schon mit der Auferstehung. Jesus wurde umgebracht am Kreuz, aber ist auferstanden. Das heißt, wenn er auferstanden ist, lebt er. Und das Krasse ist, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber er sagt es zu jedem von dir heute auch noch. Er sagt es zu jedem von dir heute auch noch, was er zu den Menschen gesagt hat. Komm, folge mir nach. Und er sagt, gibt in der Bibel jedem Christen, also der schon mit Gott lebt, den Auftrag, den anderen Menschen von ihm auszurichten, hey, Jesus sagt zu dir, genauso wie er es zu den Menschen gesagt hat, komm, folge mir nach. Jetzt eine Frage an euch. Wie geht es? Wie kann man jemanden nachfolgen? Also mal kurz bisschen bildlich gesprochen. Ganz einfach, Jesus, sag mal, oder ich jetzt, oder ihr, lauft hier so lang irgendwie in die Richtung. Jesus allerdings läuft jetzt gerade irgendwie so lang. Wie folge ich Jesus nach? Was muss ich machen? Und was? Ich habe noch gerade ein anderes Wort gehört. Umdrehen. Umdrehen und ihm hinterherlaufen. Das sind genau die zwei Sachen. Umdrehen, umkehren. Ich laufe da und ich sehe, oh, Jesus läuft ja da lang. Wenn ich ihm nachfolgen will, halte ich an, drehe um und laufe Jesus nach. Das ist das Bild, in dem er hier redet. Und die Frage ist, was heißt es jetzt konkret für dich? Zu jedem von euch sagt Jesus das, komm, folge mir nach. Aber wie funktioniert es konkret im Leben? Was soll das mit diesem Nachfolgen? Wie macht man das? Und dieses Bild, was ihr uns gerade erklärt habt, ist eigentlich mega gut, weil es heißt, ich gehe gerade mein Leben irgendwie einen Weg und ich gehe mein Leben ohne Gott. Und ich stopp, ich halt an, ich laufe hier, ich gehe mein Leben, aber ich halt an. Weil ich merke, hey, ich gehe es ohne Gott. Ich schaue, wo ist Jesus, wo geht Jesus lang und ich drehe um. Ich schlage einen anderen Weg ein. Ich höre mit dem auf, was ich bisher gemacht habe, mit dem Weg, den ich bisher gegangen bin und gehe einen anderen Weg. Gehe den Weg, den Jesus geht. Und das ist mega das gute Bild für das, wie Jesus nachfolgen funktioniert. Zu meinem bisherigen Lebensweg sage ich, okay, stopp. Bisher war ich ohne Gott unterwegs. Und ich mache sozusagen Neustart. Neustart von meinem Leben. Ich bin bisher da lang gelaufen und sage stopp. Und ich fange nochmal neu an und gehe den Weg, den Jesus mir vorgeht. Und es hört sich jetzt vielleicht noch einfach an, aber versucht euch mal vorzustellen, was das eigentlich heißt, was das bedeutet. Wir hatten es nämlich gerade schon auch mal kurz bei dieser Geschichte mit dem Mann. Was heißt es zu sagen, ich stopp jetzt mein Leben ohne Gott und ich mache einen Neustart und lauf Jesus hinterher für ein Leben mit Gott? Das heißt nämlich nicht nur, dass ich jetzt sage, okay, Jesus ist cool, das hört sich alles gut an, hört sich logisch an, da bin ich dabei, Jesus, ich glaub dir, aber sonst mit meinem Leben, was bisher war, läuft alles weiter wie bisher. Ihr merkt schon, ne? Weil wenn alles weiterläuft wie bisher, dann laufe ich einfach weiter, wo ich bisher gelaufen bin. Dieses Anhalten und dieses Umdrehen heißt, bewusst zu sagen, okay, alles, was bisher war, stelle ich nochmal komplett in Frage und mach's neu. Und dieses Jesus nachfolgen heißt, wir hatten es vorher schon ein paar Mal, dass Jesus, dass Gott ab jetzt das Wichtigste in meinem Leben wird. Der Mittelpunkt meines Lebens ist. Das heißt, ich gehe nicht nur irgendwie ab und zu in die Kirche oder bete ab und zu, sondern in allem, was ich mache, versuche ich, dass Jesus der Mittelpunkt ist. Von allen Dingen, die es gibt auf der Welt, egal ob es meine Gesundheit ist, ob es meine Familie ist, ob es mein Beruf, egal was ist, sage ich, okay, aber Gott, du bist mir wichtiger. Das heißt dieses, Jesus nachfolgen. Und jetzt wieder zu unserer Ausgangsfrage zurück. Was hält mich zurück? Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, was dieses Nachfolgen eigentlich heißt, dann ist es ganz gut nachvollziehbar, dass es da Dinge gibt, die einen zurückhält. Weil wirklich zu sagen, Gott, du bist das Wichtigste in meinem Leben und ich versuche dich überall mit reinzunehmen, lässt sich zwar leicht sagen, aber wirklich ernst meinen und auch machen, ist alles andere als leicht. Aber das ist es, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Bei dem Mann heute in der Geschichte war es sein Geld, was ihm wichtiger war als Gott. Und ich will euch heute Abend herausfordern und dich mal einfach fragen, hey, wenn du das jetzt irgendwie gehört hast, Jesus ruft auch dich, du sollst ihm nachfolgen. Das heißt nichts anderes, wie an Jesus zu glauben, heißt Jesus nachfolgen. Wie stehst du dazu? Gibt's was, was dich zurückhält? Hast du vielleicht diese Entscheidung für dich schon getroffen, dass du gesagt hast, ja, ich will das und lebst es schon? Oder gibt's noch was, was dich zurückhält? Vielleicht hält dich zurück, dass du gar nicht so genau Bescheid weißt, wie läuft es eigentlich. Aber vielleicht hält dich auch das zurück, dass da Dinge in deinem Leben sind, wie bei dem Mann das Geld, wo du sagst, hey, irgendwie, ich kann nicht mich darauf einlassen, dass Gott wirklich das Wichtigste in meinem Leben sein soll. Überleg mal einfach, was ist es vielleicht, was dich zurückhält? Was ist es, was dich zurückhält? Und wenn du diese Entscheidung triffst, das ist auch voll gut, sich das gut zu überlegen, weil an Jesus zu glauben, Jesus nachzufolgen, ist keine Entscheidung, die man leichtfertig trifft, sondern wo man sich wirklich gut überlegt, weil es voll die weitreichende Entscheidung ist. Und ich zeige euch jetzt noch wieder unser Gebet und dieses Gebet, ich lese es einfach nur kurz vor und dann sage ich noch was dazu. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast und mich unendlich liebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und den Tod besiegt hast. Du vergibst mir meine Schuld und schenkst mir ein neues, ewiges Leben. Ich will dir vertrauen und dir jetzt mein Leben geben. Ich will dich immer besser kennenlernen und mich von dir verändern lassen. Danke, dass du in mir lebst. Das ist ein Gebet. Gebet heißt ja nichts anderes wie mit Gott sprechen. Wenn du sagst, hey, ja, ich will das. Ich bin mir bewusst, was das heißt und ich will mit Jesus leben. Ich will ihm nachfolgen. Dann ist das eine Möglichkeit, wie du es zu Gott sagen kannst.